SWR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Alina Bronski liest den Schluss ihres Buches zum Thema Essen. Einige Rezepte finden Sie online bei uns, zum Beispiel die Napoleon-Torte. Das unter ndr.de/kultur. Hören Sie noch einmal Alina Bronski.
Inzwischen habe ich verstanden, warum meine Romane vielen Lesern als küchenzentriert erscheinen, mir selbst aber überhaupt nicht. Denn mir persönlich geht es nie ums Essen als Genuss. Darüber können andere Autoren viel besser schreiben. Atmosphärisch-kulinarische Bereicherung interessiert mich wenig. Das Essen in meinen Büchern ist fast immer ein Problem, ein Mittel zum Zweck, ein Werkzeug der Manipulation. Im Roman »Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche« vermarktet die Protagonistin ihre tatarische Abstammung, um einen Deutschen an ihre Familie zu binden und ihm beim Schreiben eines Kochbuchs zu helfen. Dieser Mann soll als Vehikel in den Goldenen Westen missbraucht werden. Während der deutsche Journalist die von der Sowjetunion eingemeindeten Nationalküchen erkunden will, plant die früh verwaiste Tatarin, die eigentlich jegliche Verbindung zu ihrer Herkunft verloren hat, ihn in dieser Frage zu belügen. Wir hatten hier längst alle die gleichen Rezepte: Nudeln mit Butter, Würstchen mit Pellkartoffeln, Tee mit steinharten Lebkuchen. Das waren die einzigen Lebensmittel, die man ohne Beziehungen noch auftreiben konnte, sagt sie im Buch. Es ist das vermutlich fieseste meiner Bücher und es beweist, wie dankbar es für einen Autor ist, an etwas so Alltäglichem, Sinnlichem und Vertrautem wie dem täglichen Brot den Zusammenbruch eines Systems zu zeigen. Man kann als Schriftsteller auch metaphorisch aus dem Extremen schöpfen, wie es die südkoreanische Nobelpreisträgerin Han Kang in ihrem Roman »Die Vegetarierin« tut. Ihre stille, kaum greifbare Protagonistin träumt davon, eine Pflanze zu sein und verweigert sich so konsequent dem Fleischkonsum, dass sie schließlich... Aber um das zu erfahren, müssen Sie den Roman schon selbst lesen. Es muss nicht immer ins Fantastische gehen. Auch die Realität bietet genug Möglichkeiten, durch knappe Beschreibungen einer alltäglichen Sache die Fantasie der Lesenden herauszufordern. Man kann in wenigen Worten das Bild einer Erziehung vermitteln, wenn ein Kind an seinem Geburtstag einen gräulichen, geriebenen Apfel serviert bekommt, während die Gäste sich auf die mehrstöckige Geburtstagstorte stürzen. Man kann die Transformation eines Mannes beschreiben, der sein Essen ein Leben lang serviert bekommen hat, indem man ihn plötzlich zwingt, in der Küche zu hantieren. Er tut es erst unbeholfen, dann immer sicherer. Nicht gern, nicht einmal freiwillig. Am Ende ist dieser Mann immer noch kein Meisterkoch. Vielleicht wird er danach nie wieder ein Schneidebrettchen anfassen, weil er diese ganze Zeit als grauenhaft in Erinnerung hat. Man kann natürlich auch in einer ländlichen Idylle schwelgen, die sich herrlich für kulinarische Sinnlichkeit anbietet. Selbstgebackenes Brot, Waldpilze, frische Kräuter aus dem Garten, ein Paradies für Körper und Seele? Nicht ganz. Wir befinden uns in der Nähe eines havarierten Atomreaktors. Der Besuch trägt Strahlenschutzanzüge und packt die Gartenköstlichkeiten der Einheimischen fürs Labor ein. Johannisbeeren oder die Vertreibung aus dem Paradies. Als ich mir erste Gedanken über dieses Buch machte, plante ich exakt einen Abschnitt für das Thema Kindheit ein. Ich wollte mir selbst eine Gelegenheit geben, in Erinnerungen an die Zeit zu schwelgen, als die einfachsten Dinge besonders aufregend waren. Ich wollte ausführlich auf Speisen eingehen, die von Müttern und Großmüttern zubereitet wurden und dabei ganz in die Nostalgie eintauchen. Es sollte aber nicht ausufern, sondern in der fest umrissenen Tupperdose eines abgeschlossenen Kapitels eingedeckelt bleiben. Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, werden Sie jetzt wahrscheinlich entweder lachen oder den Kopf schütteln. Denn ich habe bislang, anders als geplant, in genau jedem Kapitel über meine Kindheit gesprochen. Es ist mir einfach so passiert. Welchen kulinarischen Faden auch immer ich aufgenommen habe, als würde ich jenem magischen Wollknäuel folgen, den russischen Märchen einem Iwan oder einer Vasilissa auf ihrer Sinnsuche den richtigen Weg weist, schritt ich unbewusst die Spur ab und landete jedes Mal zuverlässig in der Kindheit. Viele Menschen haben ihre ersten Lebensjahre als einen Rausch der Sinne in Erinnerung. Alles schmeckt, duftet und klingt besonders intensiv, oft auch besonders gut. Dabei mögen es die meisten Kinder aus Erwachsenensicht eher schlicht. Das Essen darf gern süß oder bestenfalls geschmacksneutral sein, auf keinen Fall zu salzig, scharf oder bitter. Unberechtigterweise hängt dem Kinderessen der Ruf nach, langweilig zu sein, so dass viele Erwachsene sofort nach der Pfeffermühle oder der Sojasauce greifen. Dabei können Kinder nichts dafür, dass sie einfach viel mehr Geschmacksknospen als ausgewachsene Menschen haben. Die Evolution hat sie dafür gewappnet, bitter oder sonst wie verdächtig schmeckende, potenziell giftige Dinge sofort auszuspucken. Mit deutlich geringeren Konzentrationen an Geschmacksträgern erlebt der Kindergaumen eine sinnliche Explosion, für die ein älterer Raucher mit seinen nachhaltig beschädigten Sinneszellen erst einmal in eine Chilischote beißen muss, um überhaupt etwas Aufregendes zu spüren. Ich sage das nicht voller Schadenfreude aus der Sicht einer langjährigen Nichtraucherin, sondern zu meiner eigenen Verteidigung. Ich esse für mein Leben gern mild schmeckende Dinge, empfinde Mahlzeiten anderer Menschen schnell als versalzen oder zu scharf und rieche frisch gemahlenen Pfeffer aus großer Entfernung. Außerdem bevorzuge ich es nicht nur beim Kochen, sondern auch beim Essen, wenn die Menge an Zutaten überschaubar ist. Sobald ich einzelne Bestandteile erkennen oder rausschmecken kann, fühle ich mich auf der sicheren Seite. Wegen meiner kindischen Vorlieben werde ich daher meist belächelt, statt für die besondere Sensibilität meines Geschmackssinns gewürdigt zu werden. Dabei bin ich längst, wie die meisten Erwachsenen, aus dem Genussparadies meiner Kindheit vertrieben worden. Meine Welt ist voller Köstlichkeiten der Gegenwart, doch nichts davon schmeckt so zauberhaft wie damals. So sehr ich auch danach suche, meist kriege ich höchstens vereinzelte Geschmacksmomente zu fassen, bevor sie sofort wieder verblassen und nur ein Hauch des früheren Glücks zurückbleibt. Viele meiner wichtigsten Geschmackserlebnisse können gar nicht mehr rekonstruiert werden. Die Zutaten, die dafür nötig sind, stammen nicht nur aus einer Zeit, die Jahrzehnte zurückliegt, sondern wurden auch in einem Land produziert, das es längst nicht mehr gibt. Nostalgische Ausflüge in osteuropäische Supermärkte auf der Suche nach dem richtigen Quark, den ganzjährigen Lebkuchen und den Mohnkringeln sind eine abenteuerliche Angelegenheit. Doch das Erlebnis ist genauso authentisch wie ein Konfirmandenkrippenspiel im Vergleich zur historischen Vorlage. Ich habe es akzeptiert. Älter werden bedeutet schließlich, Abschied zu nehmen. Man kann noch so fleißig alte Familienrezepte horten. Wenn die Menschen, die diese Köstlichkeiten einmal gezaubert haben, nicht mehr unter uns sind, bleibt von den meisten Speisen bestenfalls eine Hommage zurück. Dabei ist es nur fair, wenn ein Geschmackserlebnis untrennbar mit der Person, dem Ort, der Zeit verbunden bleibt. Wenn ich heute im Supermarkt vor dem Gemüseregal stehe, muss ich an meine früheren Sommer denken. Ich bin, wie schon mehrfach erwähnt, in einer Gegend aufgewachsen, in der Winter ein halbes Jahr dauerte. Der Sommer dagegen war eine kurze Ekstase von Blattgrün, Licht und Hitze. Was in dieser Zeit heranreifte, war nicht nur unendlich wertvoll, sondern auch unbeschreiblich köstlich. Man musste so viele Aromen und Vitamine wie nur möglich inhalieren, um den nächsten Winter zu überstehen. Bestimmte Vorlieben können Menschen, die in wärmeren Regionen aufgewachsen sind, nur schwer nachvollziehen. Nie im Leben würden sie die komplett unprätentiöse längliche blaue Heckenkirsche lecker finden, sobald sie den ersten Frost überstanden hat. Davor ist sie nämlich so herb, dass es einem die Kehle zusammenzieht. Vom Sonnenlicht, langen Sommern und milden Wintern verwöhnte Mitteleuropäer kennen auch kein stundenlanges Pflücken des Sandorns im großelterlichen Garten. Die Finger zerstochen, die Wunden vom Saft verätzt, aber das Vitamin C wird dringend für den Winter gebraucht, wenn die Infekte kommen. Wer vergnüglich den Aprikosen beim Reifen zusehen darf, wundert sich vielleicht über die Menschen, die im Sommer stundenlang durch den Wald kriechen, um eimerweise Heidelbeeren zu pflücken, die Münder und die Handflächen lila, vor lauter Anthocyanen. Wer zwischen Weinbergen aufwächst, hat vermutlich noch nie den betörenden Duft der Walderdbeere genossen, einer winzigen, unscheinbaren Kostbarkeit, wie einzelne Blutstropfen auf verlassenen Lichtungen. Ich gestehe, dass ich als 12-Jährige weniger poetisch war, insbesondere in Bezug auf Waldbeeren. Beim Kofferpacken für Deutschland hätte ich alle kargen Genüsse sofort gegen eine Fünferpackung Milchschnitten eingetauscht. Ich nahm anfangs ungerührt hin, dass die Köstlichkeiten meiner Kindheit im neuen Land entweder als Unkraut, Vogelfutter oder ungenießbar galten. Ich fand es komisch, dass manche von ihnen als überteuertes Superfood in den Regalen von Reformhäusern auftauchten. I'm looking at you, Buchweizen, Hirse, Aronia-Beeren in Schokolade. Meine neuen Schätze hießen Schokopudding, Cola und Bananen. Immerhin gab es in Deutschland Erdbeeren, und zwar das ganze Jahr über. Die Gartenerdbeere ist eine entfernte Cousine der kleinen Walderdbeere, der unterschätzten Aromarakete ins sinnliche Paradies. Die Erdbeeren in den deutschen Supermärkten sahen besser aus als die mickrigen Teile, die in den Gärten meiner Großeltern in einem Strohbeet heranreiften. Irgendwann, kurz vor dem Abitur, hatte ich genug Milchschnitten gegessen und war wieder bereit für eine Portion Obst. Ich biss in eine Erdbeere und war entsetzt. Sie war sauer und schmeckte nach nichts. Ich gab nicht so schnell auf. Erdbeeren sind schließlich internationaler Mainstream. Man kann sich trotz des ganzjährigen Angebots an die regionale Erntesaison halten. Die roten Früchte auf dem Wochenmarkt oder in diesen lustigen Direktverkaufbuden in Erdbeerform kaufen. Ich versuchte alles, fuhr auch zu den Feldern, die zum Selbstpflücken einluden. Alle Erdbeeren, die ich in den letzten Jahren probiert habe, waren mehr oder weniger sauer, mehr oder weniger unsüß. Sie dufteten bestenfalls nach Langeweile. Man konnte sie wegen der Farbe höchstens zu Erdbeermilch pürieren. Erst dachte ich, ich hätte einfach Erdbeerpech. Dann vermutete ich, es lag an mir. Bis ich einmal eine kleine Walderdbeere am Rande eines verwilderten Parkplatzes in den österreichischen Alpen entdeckte. Ich trug sie auf der Handfläche in die Ferienwohnung, jedermann zum Bewundern einladend. Dann legte ich sie mir auf die Zunge. Ihr Duft betörte wie früher. Meine Sinne waren offensichtlich noch da. Es muss also an den Gartenerdbeeren liegen. Sie sehen immer besser aus, glänzen wie lackiert, halten sich absurd lange auf dem Teller. Sie sind wie Demi Moores jüngeres Ich in dem Body-Horror The Substance. Äußerlich extrem schön und frisch, innerlich schon bei der Entstehung verdorben. Der Film wurde als feministisches Manifest gegen Jugendwahn und Körperkult interpretiert. Für mich ging es um Erdbeeren. Und haben Sie eigentlich schon über das Bildnis des Dorian Gray aus der Obstperspektive nachgedacht? Die letzten 3 Jahre habe ich gar keine Erdbeeren mehr angerührt. Das Leben hält nicht immer ein glückliches Ende bereit. Bei Büchern sollte es meiner Meinung nach anders sein. Ich habe allem Pessimismus zum Trotz etwas gefunden, was meine Kindheitsidylle mit der Gegenwart verbindet und dennoch komplett unverfälscht auch südwestlich von Frankfurt an der Oder geerntet werden kann. Ich lernte auf einem Sommerfest in Brandenburg einen riesigen Strauch schwarzer Johannisbeeren kennen. Mein Herz schlug sofort höher. Es war, als würde man einen alten Freund am anderen Ende der Welt wiedersehen. Der Strauch war wirklich spektakulär. Seine Früchte waren ungewöhnlich groß, dunkel, erstaunlich süß. Ich zerdrückte eine Beere mit der Zunge und stand sofort im großelterlichen Bauerngarten, umschwirrt von Libellen und Schmetterlingen. Die anderen Gäste hielten Abstand. Die sonnenbetankten schwarzen Beeren kamen ihnen suspekt vor. Ich forschte dem Phänomen nach und fand heraus, in Deutschland scheint es in Bezug auf Johannisbeeren eine unsichtbare Schwarz-Rot-Grenze zu geben, die in etwa in Ost-West-Richtung ausgerichtet ist. Die schwarze Johannisbeere ist herb, unverwüstlich und soll mehr Vitamin C als Zitronen haben. Sie ist unbestritten die edlere und nicht zuletzt gesündere Schwester der roten Johannisbeere, die hierzulande aus unklaren Gründen viel bekannter ist. Die Verdrängungsexpansion der schwarzen durch die rote Johannisbeere ist für mich schwer nachzuvollziehen. Das Rot der roten wirkt nicht appetitanregend, ihr Geschmack ist langweilig. Sie hat nicht einmal den Charme ihres selteneren, ungleichen Zwillings, der weißen Johannisbeere, deren Kerne golden schimmern. Der schwarzen Johannisbeere kann all das egal sein. Soll Wikipedia behaupten, der Strauch sei von seinen bunteren Angehörigen vor allem durch seinen starken Geruch zu unterscheiden, der, Zitat, teilweise als unangenehm empfunden werde? Sollen überempfindliche Gemüter rot und weiß wegen der zarteren Beerenhaut bevorzugen? Meine innere Wahrheit steht. Keine andere Beere als die schwarze lässt sich so herrlich zu so ziemlich allem von der Torte bis zur Saftschorle verarbeiten. Keine andere veredelt jede Speise so zuverlässig durch ihre herb-aromatische Präsenz. Mit dem riesigen Strauch in Brandenburg blieb ich eine Weile befreundet und besuchte ihn besonders gerne Ende Juni. Leider wurde er wegen mangelnder Wertschätzung ermordet. Man behauptete, er sei altersbedingt krank gewesen. Ich trauere immer noch. Die seltene Nachfrage nach den schwarzen Beeren treibt ihren Preis in der kurzen Erntezeit in absurde Höhen. Wahrscheinlich wird die schöne Schwarze auf dem Berliner Winterfeldmarkt bald pro einzelne Beere abgerechnet. Wenn Sie daher meinen Rat befolgen und etwas Großes mit den schwarzen Johannisbeeren vorhaben, holen Sie lieber gleich einen großen Korb bei einem osteuropäischen Supermarkt. Wer keine Lust auf Backen oder Einkochen hat, friert die Früchte ein und holt sich den Sommer in den Wintermonaten zurück. Früchtebrot oder die Dankbarkeit. Meinen ersten Adventskalender habe ich nicht verstanden. Wenige Tage vor Silvester wurde das flache, rechteckige Teil, das kaum etwas wog, für wenige Pfennige im Sonderangebot verramscht. Und ich legte es aus Neugier in den Einkaufskorb. Der pausbäckige Weihnachtsmann auf der Verpackung sah kränklich aus. Die aus den Türchen geholte Schokolade war verformt und schmeckte nach süßlichem Nichts. Mein erstes deutsches Weihnachten hatte ich offenbar komplett übersehen. Im Dickicht der neuen Feiertage orientierte ich mich nur anhand der Schließzeiten von Geschäften. Weihnachten war dieses Fest aus E.T.A. Hoffmanns Nussknacker und Mäusekönig. Groß, aber auch unterschwellig düster, was vielleicht an den Bildern in meiner illustrierten Ausgabe lag. Weihnachten war voller Geheimnisse und Regeln. Es fand hinter verschlossenen Türen statt und ich hatte keinen Zutritt. Es war ganz anders als das Silvester- und Neujahrsfest, mit dem ich aufgewachsen war und das den endlosen Winter für Wochen aufhellte. Das Neujahr war laut, bunt, leuchtend und verrückt, privat und öffentlich zugleich, von allerhand Aberglauben getragen. Als das magische Datum sich näherte, das Jahr seinem Ende und der Winter dem Höhepunkt zusteuerte, flogen in Deutschland zu meinem Entsetzen die ersten Christbäume bereits aus den Wohnungen unserer Nachbarn. In den folgenden Jahren schob sich Weihnachten immer tiefer in mein Leben hinein. Doch so richtig verankerte es sich erst, als ich eigene Kinder hatte. Es wurden deutsche Kinder und es stand nicht zur Diskussion, dass sie Anspruch auf Adventskalender, Weihnachtsgottesdienst und Bescherung hatten. Ich vertiefte mich ins weihnachtliche Regelwerk. Weil ich, wie Sie inzwischen wissen, eine Streberin bin, kann ich längst jede Wette, mehr Adventslieder auswendig, als 8 von 10 zufällig ausgewählten Weihnachtsmarktbesuchern. Inzwischen liebe ich auch Adventskalender. Und ich verschenke sie an Menschen, die mir etwas bedeuten, in allen Varianten. Mit Schokolade und mit Wurst, mit Schraubenziehern und Lego, Gewürzen oder Parfümproben. Ich habe schon durchnummerierte Babysocken mit kleinen Spielsachen gefüllt und ein Marmeladenglas mit 24 Umschlägen. In jedem eine kleine Wunscherfüllung. Nur jene Kalender, die hinter dem Türchen bloß ein Bild verbergen, empfinde ich als reinen Hohn. Wo ich allerdings aus Gründen der Grobmotorik nicht aufholen konnte, war das Plätzchenbacken. Das Gefummel mit den kleinen Dingern macht mich bis heute wahnsinnig. Von der Vielfalt der Möglichkeiten bin ich jedes Mal überfordert. Einmal wurde mir erzählt, wie ein Junge sich weigerte, mit der Familie Vanillekipferl zu backen. Er hatte vorgeschlagen, statt der vielen kleinen Gebäckstücke zur Vereinfachung ein einziges, riesiges Kipferl zu formen. Seine Herangehensweise fasst alles zusammen, was ich über Plätzchen denke. Im Erdgeschoss unseres damaligen Mehrfamilienhauses wohnte ein schrulliger Mann unbestimmten Alters, der Taxi fuhr, niemanden grüßte, den Putzplan missachtete und seinen Müll nicht trennte. Er war ein einziger, personifizierter Verstoß gegen die Hausordnung. Fast noch schlimmer als unsere laute Sippe. Unter seiner Tür zogen Nikotinschwaden ins Treppenhaus. Die Kinder in unserer Straße hatten Angst vor ihm. Am Nikolaustag stellte er plötzlich einen Teller mit Schokolade und Lebkuchen vor unsere Tür. Darauf klebte ein Zettel. Für die Kinder. Jene Kinder, die genau ein Stockwerk über ihm Ball und Fangen spielten und sich schreiend an den Haaren zogen. Meine Erziehung verbat mir, einen geliehenen Teller leer zurückzubringen. Ich fand im Internet das Rezept eines Früchtebrots, das einzelne Arbeitsschritte so poetisch beschrieb, dass ich es unbedingt ausprobieren wollte. Zu meiner Überraschung konnte sich das Ergebnis sehen lassen. Wenige Tage später stellte ich den Teller mit der kleinen Beigabe vor die Nachbarstür. Das nächste Mal traf ich den Mann 2 Monate später an den Mülltonnen. Das Früchtebrot war gut. sagte er, während ich gewissenhaft Joghurtbecher in Einzelteile aus Papier und Plastik zerlegte und er eine volle Tüte Dreck in den Biocontainer schmiss. »Danke auch für die Süßigkeiten«, antwortete ich, »und tut mir leid, dass wir immer so viel Lärm machen.« »Die Kinder müssen spielen«, sagte der Mann. Bis zum nächsten Satz, den er zu mir sprach, vergingen wieder mehrere Monate. Im November stießen wir in der Tiefgarage zusammen. »Das Früchtebrot war gut«, sagte er. »Wir waren schon wieder zu laut, tut mir leid«, sagte ich. »Die Kinder müssen spielen«, sagte der Mann. Ich konnte mich des Eindruckes nicht erwehren, dass ihm mein Früchtebrot geschmeckt hatte. Es machte mich verlegen. Ich war es nicht gewohnt, dass jemand mein Backwerk lobte. Am Nikolausmorgen trat ich in einen Schokoteller auf dem Fußabtreter, der noch praller gefüllt war als im Vorjahr. Allein aus Liebe zum Experiment kochte ich im Dezember erneut Trockenobst in Rotwein auf, rührte Teig an und legte ein paar Tage später ein eingewickeltes Stück vor die Wohnungstür im Erdgeschoss. Das Brot verschwand. Der Nachbar ließ sich wieder wochenlang nicht blicken. »Das Früchtebrot war gut«, hörte ich im Februar und dann noch einmal im Juni und im November. Unsere Früchtebrot-Connection schien sich zu intensivieren. Das Feedback motivierte mich, mein Ergebnis zu verfeinern. Im Laufe der nächsten Jahre ließ ich die kandierte Ananas und das Zitronat aus meinem ersten Rezept weg, nahm stattdessen getrocknete Birnen und Pflaumen dazu. Ich verzichtete auf einen Teil des Zuckers, probierte unterschiedliche Mehlsorten aus. Nach und nach wurde mir klar, auf welche Goldader ich hier gestoßen war. Mochten die Feinmotoriker der Weihnachtsbäckerei ihre Zimtsterne mit Eischnee bepinseln, ich konnte endlich in einem einzigen Vorgang ein duftendes Wunder aus Früchten und Nüssen zaubern, das viele Menschen auf einen Schlag begeistern konnte. Es war reichhaltig, aber nicht zu süß, klassisch und doch variabel, sehr schnell gegessen und doch nahezu unbegrenzt haltbar. Mein Früchtebrot war ein direkter Nachfahre einer langen traditionsreichen Linie, jenes Gebäcks, das der römischen Antike entstammte, im Mittelalter exzessiv mit Honig, Obst und Gewürzen angereichert wurde und sich aus Gründen guten Geschmacks in Europa ausbreitete. Dabei brachte es sogar kirchenpolitische Verwicklungen mit sich. Die Beschränkungen der damaligen Fastenzeit waren mit dem Selbstverständnis des buttrigen Früchtebrots kollidiert. Im Jahre 1491 soll Papst Innozenz VII. Sächsischen Kurfürsten auf deren Antrag schriftlich erlaubt haben, bei der Herstellung des Früchtebrots in der Fastenzeit ausnahmsweise Butter benutzen zu dürfen. Das Schreiben ging als der sogenannte Dresdner Butterbrief in die Geschichte ein. Der päpstliche Erlass galt zwar vor allem dem regional relevanten Dresdner Stollen, dessen Genuss in meinen Augen bis heute eine von mir noch zu erreichende persönliche Reife voraussetzt. Dennoch sehe ich mein Früchtebrot in dessen Nachfolge eingereiht. Man kann dieses traditionsreiche Gebäck extrem würdevoll verschenken, der Queen zum Tee anbieten oder mit einem Obdachlosen auf einer Parkbank teilen. Man kann es als festliches saisonales Dessert zelebrieren, oder im Hochsommer nostalgisch aus dem Kühlschrank holen, wo es seine ewige Frische bewahrt. Das Backen von Früchtebrot ist seit vielen Jahren mein Adventsritual, mit dem ich dem davonziehenden Jahr Danke sage und ausgewählten Menschen per Früchtebrotversand mitteile, dass sie in den vergangenen Monaten wichtig für mich waren. Das Früchtebrot ist eine der wichtigsten Vokabeln in meiner Love Language. Jedes Jahr muss ich dabei auch an den wortkargen Nachbarn denken, der den Ursprung dieser Tradition gesetzt hat. Nachdem wir umgezogen waren, musste ich unsere Nikolausteller selbst bestücken. Dennoch schickte ich Jahr für Jahr jeden Dezember ein kleines Früchtebrot an die vertraute Adresse. Ich rechnete nie mit einer Antwort und habe dennoch ein einziges Mal eine bekommen. Es war ein in Alufolie eingewickeltes Stück mit kandierten Kirschen, leicht ranzigen Haselnüssen und dicker Zuckerglasur. Eine Notiz lag auch dabei. Meins schmeckt nicht so gut. 4 Jahre später kam mein Weihnachtspaket im Januar als unzustellbar zurück. Ich googelte den Namen des Nachbarn mit pochendem Herzen, ziemlich sicher, online eine Todesanzeige zu finden. Stattdessen fand ich nichts. Mein Früchtebrotpartner hatte sich scheinbar in Luft aufgelöst. Wenn Sie das zufällig hören, lieber Nachbar, wie ist bitte Ihre aktuelle Adresse? Tradition ist Tradition. Und sehr gern lege ich im nächsten Dezember ein Stück Früchtebrot für Sie zur Seite. Schlusswort oder eine Art Nachspeise. Ich hoffe, du hast auch über meinen Linseneintopf, Spargelpfannkuchen, Hirschgulasch geschrieben, hörte ich während der Arbeit an diesem Buch immer wieder von Freunden, die schon mal für mich gekocht haben. Noch nie habe ich während des Schreibens so oft über mein aktuelles Projekt gesprochen. Noch nie hat es so viele interessierte und ungeduldige Nachfragen gegeben. Schon die Ankündigung des Themas führte dazu, dass Menschen ins Erzählen kamen. Sie erinnerten sich an Lieblingsspeisen aus ihrer Kindheit. Sie stöhnten über die Mühen der täglichen Küchenarbeit. Sie schwärmten von kulinarischen Reiseerlebnissen und berichteten von aktuellen Favoriten ihres Familienspeiseplans. Selbst dann, wenn ich meine Gesprächspartner kaum kannte, wurde es beim Erzählen schnell persönlich. Einigen traten spontan Tränen in die Augen. Und jedes Mal war ich dankbar dafür, dass ich genau dieses Buch schreiben und mich dafür an Dinge erinnern durfte, die ich längst vergessen oder verdrängt hatte. Bei all dem war mir wichtig, jeglichen kulinarischen Perfektionismus außen vor zu lassen. Und mich von dem Gedanken zu verabschieden, dass Essen immer nur eine Frage von Genuss, Liebe und fröhlichem Beisammensein ist. Es ist nicht schwer, durchkomponierte Rezepte und Hochglanzfotos zu finden. Es ist schön, dass es sie gibt. Doch ich habe meine Auswahl der wichtigsten Speisen meines Lebens nach ganz anderen Kriterien getroffen. Essen und alles drumherum kann auch ärgern, quälen und nerven. Manchmal ist dieser Aspekt sogar der wichtigere der Geschichte. Da ich selbst fast nie nach genauer Anleitung koche, war das Aufschreiben der Rezepte eine der größeren Herausforderungen. Ich musste mich durch Notizen auf Zeitungsrändern, vergilbte Ausschnitte, Rückseiten von Kassenbons und den einen oder anderen Chat kämpfen, um manche Speisen so rekonstruieren zu können, dass andere Menschen damit etwas anfangen können. Mein digitales Fotoalbum der Essensschnappschüsse war schon vor diesem Buch riesig. Wie in vielen Familien werden auch bei uns ständig Fotos von geglückten und misslungenen Kochversuchen, kunstvollen Restaurantmenüs, ausufernden Hotelfrühstücksbuffets oder auch schnell angerührten Fertigsuppen hin und her geschickt. Ich kann davon nie genug kriegen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leserinnen und Leser bei der Lektüre von manchen Kapiteln irritiert sein werden, weil das Beschriebene in ihrem Leben eine ganz andere Rolle spielt. Sicher bin ich jetzt schon, dass wiederum einige überrascht sein werden, dass wir eine so persönliche Erfahrung teilen. Mir sind beide Reaktionen sehr willkommen, denn nur so können wir uns besser kennenlernen. Erzählen Sie daher unbedingt von Ihren wichtigsten Gerichten. Schreiben Sie am besten eine eigene Liste. Ich würde sie auf jeden Fall lesen. Ich möchte allen danken, die schon mal für mich gekocht haben, auch wenn ich euch nicht explizit erwähnt habe. Ich kann mich an jede geteilte Mahlzeit erinnern. Zwar würde ich den Satz »We are what we eat« niemals unterschreiben. Durchaus aber, dass wir das sind, was wir fühlen. Essen und Gefühle sind wiederum untrennbar. Und so schließt sich auch dieser Kreis. Ich mache jetzt eine Pause. Dann ist es Zeit für das Mittagessen.
Alena Bronski mit dem letzten Teil aus ihrem Essay Essen. Das Buch ist in der Reihe Leben im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Roof Music. Und auch diese Folge können Sie noch einige Tage im Internet bei uns hören, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Am Montag beginnt dann eine neue Lesereihe.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Sönke Peters. Nach der Festnahme mehrerer mutmaßlicher Hamas-Mitglieder in Berlin soll ein Richter heute Untersuchungshaft anordnen. Den drei Männern wird vorgeworfen, Anschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen vorbereitet zu haben. Was über die Verdächtigen bislang bekannt ist, dazu der ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg.
Zwei sind im Libanon geboren. Einer von den beiden hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Bei dem anderen ist sie ungeklärt. Der dritte ist in Syrien geboren, hat auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie sind zwischen 30 und 40 Jahren alt. Und zwei von ihnen hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz schon länger auf dem Radar. Man hat sie wochenlang observiert. Es geht bei diesem Fall um Verbindungen auch in die organisierte Kriminalität. Insofern wird auch noch spannend sein, was genau da der Plan gewesen ist. Und dann ging es eben darum, dass man davon mitbekommen hat, dass gestern diese Waffenübergabe